Spielfilme, die die Shoah zum Thema haben, sind aus deutschen Kinos nicht mehr wegzudenken. Sie erzeugen und prägen Geschichtsbilder und gewinnen für das Geschichtsbewusstsein zum Nationalsozialismus zunehmend an Bedeutung. So beginnt die Broschüre, wie das Unvorstellbare auf die Leinwand kommt, die Shoah im Spielfilm, der Arbeitsgruppe Shoah im Film und der offenen Linken Alles für alle aus Göttingen. Und ich spreche jetzt mit Joachim Thornau über die Broschüre und die Darstellung der Shoah im Film. Hallo, Joachim.
Hallo.
Joachim, vielleicht die wichtigste und schwierigste Frage an den Anfang. Darf denn die Shoah überhaupt im Film dargestellt werden?
Das ist in der Tat die schwierigste Frage überhaupt, über die ja schon auch lange kontrovers gestritten wird. Wir finden diese Frage nicht einfach zu beantworten, und wenn wir sie auch einfach mit Nein beantworten könnten, wenn wir uns dazu entschieden hätten, hätten wir uns eine Menge Arbeit sparen können, weil dann hätten wir gar nicht erst im Einzelnen uns Filme angucken und untersuchen, analysieren müssen. Es ist ja einfach festzustellen, dass es diese Filme gibt und dass man an ihnen einfach gar nicht vorbeikommt. Insofern ist die Frage auch ein kleines bisschen müßig, weil wenn wir jetzt feststellen würden, das darf man eigentlich gar nicht, ändert das ja nichts daran, dass es diese ganzen Filme gibt. Gleichwohl gibt es eine Menge auch guter Argumente, sehr guter Argumente dafür, es vielleicht tatsächlich einfach bleiben zu lassen mit Spielfilmdarstellungen der Shoah.
Was würde denn für eine Darstellung der Shoah im Film sprechen und was dagegen? Vielleicht erstmal die Pro-Argumente.
Die Shoah-Überlebende und Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger gehört zu den Überlebenden, die sich durchaus für filmische Darstellung, spielfilmerische Darstellung aussprechen, mit dem Argument, dass doch jeglicher Versuch, nach Erklärungen zu suchen, Interpretationen, Denkanstöße zu liefern, zu begrüßen seien, was sicherlich ein bedenkenswertes Argument ist. Außerdem stehen wir ja vor der Herausforderung, dass die überletzten Überlebenden, Zeitzeuginnen der Lager, nach und nach sterben und es nicht mehr lange dauern wird, bis es keine Augenzeuginnen, keine Opfer mehr gibt, die überlebt haben und berichten könnten. Sprich, der bislang direktestmögliche Zugang zum Thema, nämlich Berichte der Überlebenden, das wird wegfallen und es wird immer schwieriger werden, Zugänge zum Thema zu finden, plastische Zugänge zum Thema zu finden. Da erscheinen Spielfilme möglicherweise als attraktive Möglichkeit, das auszugleichen, weil sie halt ein Angebot sind, wie man sich dem Thema überhaupt erstmal nähern kann.
Und was würde jetzt gegen eine Darstellung der Shoah im Film sprechen?
Da spricht Diverses dafür, was auch in den Diskussionen der letzten Jahrzehnte immer wieder angeführt worden ist. Vielleicht das markanteste Zitat in dieser Debatte, ein Diktum von Adorno, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Da kann man viel drüber diskutieren, viel interpretieren. Im Kern heißt es so viel wie überhaupt ein Thema, ein Ereignis, ein einzigartiges Ereignis, Verbrechen wie die Shoah, mit herkömmlichen Mitteln, sei es literarisch, sei es filmisch, sei es was auch immer darzustellen, muss scheitern, weil es einfach, weil es ein Zivilisationsbruch ist, weil danach nichts mehr so funktionieren kann wie vorher. Konkreter kann man das, oder um das zu konkretisieren, kann man darauf verweisen oder wird darauf verwiesen, dass schlicht die Sprache nicht ausreicht, um das Unvorstellbare der Shoah auszudrücken, das Unvorstellbare der Lager, das Leiden der Menschen dort. Primo Levi, ein Überlebender der Shoah, hat das sehr treffend in einem Satz zusammengefasst, als wäre der Hunger in Auschwitz mit dem vergleichbar, den man verspürt, wenn man eine Mahlzeit ausgelassen hat. Ein weiteres Argument, das angebracht wird, ist, dass es ja gerade zum Charakter der Shoah gehört, dass es vom letzten Akt der Vernichtung von den Lagern und insbesondere von der Ermordung in den Gaskammern keine Bilder gibt, weil die Nazis davon bewusst keine Bilder haben wollten und hinterlassen wollten, um tatsächlich eine spurlose Vernichtung zu erreichen. Und wenn jetzt in Spielfilmen mit filmerischen Mitteln diese Bilder nachträglich erzeugt werden, müsste das zwangsläufig zu einer Verfälschung der Shoah führen, zu einer Trivialisierung, Banalisierung, sprich zu einem Ereignis, das auch nicht so viel anders ist als andere Ereignisse, die es sonst gegeben hat. Auch die Würde der Opfer ist natürlich ein zentrales Moment, an das zu denken ist, denn ihr unermessliches Leid in Spielfilmen zum Instrument der Unterhaltung zu machen, auszunutzen, ist auf jeden Fall bedenklich, genauso wie Bilder zu zeigen, ausgemergelter Körper, leidender Menschen, das sozusagen für Unterhaltungszwecke auszunutzen, dass das eigentlich nicht zumutbar sei. Und insgesamt schlicht droht einfach eine Trivialisierung dieses Themas, wenn man es zu einem Spielfilmthema macht, wie jedes andere Thema auch, als gäbe es da keine Unterschiede.
Nun gibt es ja Spielfilme, die sich mit dem Thema der Shoah auseinandersetzen. Allerdings gibt es die noch nicht allzu lange, kann man sagen. Wann und mit welchem Film hat denn die Shoah eigentlich Einzug in die Filmlandschaft gehalten?
Dass es zu einem Thema für ein Massenpublikum geworden ist, das lässt sich sehr genau datieren. Das geschah mit der US-amerikanischen Fernsehserie Holocaust 1978-79. Die ist auch in der Bundesrepublik 1979 ausgestrahlt worden, in allen dritten Programmen gleichzeitig, hat ein Millionenpublikum erreicht, auch hierzulande gigantische Einschaltquoten und tatsächlich hierzulande dafür gesorgt, dass es erstmals ein Thema wurde, was breitere Bevölkerungskreise erreicht und interessiert hat. Es gab hinterher Anfragen oder Bitten um Informationsmaterial bei den Landeszentralen für politische Bildung, wie es das bis dahin nie gegeben hatte. Es gab gigantische Mengen von Anrufen bei den Sendern und Fragen und so weiter. Es gab auch heftige Proteste dagegen, das darf man natürlich in diesem Kontext nicht verschweigen, es war nicht alles rosig. Die Bedeutung dieser Serie für das öffentliche Bewusstsein, für die Wahrnehmung der Shoah, lässt sich auch schlicht daran ablesen, dass der Name dieser Serie Holocaust sich durchgesetzt hat als Bezeichnung für dieses Ereignis, für dieses Verbrechen der Nazis. Denn bis dahin gab es keinen weltweit durchgesetzten, einheitlichen, griffigen Namen für dieses Verbrechen, für die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden.
Hier sind wir an einem spannenden Punkt. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt sicherlich fragen, warum sprechen die immer von Shoah und warum nicht über Holocaust? Holocaust ist der gebräuchlichere Begriff. Warum verwendet ihr bewusst das Wort Shoah?
Auch darüber lässt sich sehr lange diskutieren, welchen Begriff man verwendet und ob es überhaupt einen Begriff gibt, der diesem Ereignis, diesem singulären, einzigartigen Ereignis gerecht wird. Wir haben uns für Shoah und gegen Holocaust entschieden, weil zum einen, da muss ich wieder auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe, die Durchsetzung dieses Begriffs über eine Fernsehserie sprach für uns schon alleine dafür, sie in dieser Broschüre nicht zu verwenden, weil wir ja genau gerade die Auswirkungen von Filmen, Spielfilmen auf das Geschichtsbewusstsein kritisch untersuchen wollten und dann unkritisch einen Begriff zu übernehmen, der aus genau so einer Produktion stammt oder dank einer solchen Produktion sich durchgesetzt hat, das erschien uns fragwürdig. Aber das ist es nicht alleine. Es geht auch um die Begriffsgeschichte des Begriffs Holocaust. Das stammt schon aus der Antike, bedeutete ursprünglich so etwas wie ein religiöses Brandopfer, also ein Opfer, das einen irgendwie gearteten Sinn hat. Es gab auch eine gewisse antijüdische Aufladung dabei und eine gewisse Beliebigkeit, weil es irgendwann für alle möglichen Ereignisse benutzt worden ist. All das spricht unserer Ansicht nach dagegen, diesen Begriff zu verwenden. Shoah dagegen ist ein Wort, ein Begriff, der eindeutig ist, der tatsächlich nur für die Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden benutzt wird, ist also schon zeitgenössisch in den 40er Jahren von Jüdinnen und Juden benutzt worden, ist auch ein Begriff, der das Ereignis aus der Opferperspektive beschreibt, ein jüdischer Begriff. Das erschien uns geeigneter, auch wenn uns klar ist, dass das auch wieder nicht unproblematisch ist, weil wir als Vertreterinnen und Vertreter, Angehörige der Täterinnen-Nation, damit natürlich Gefahr laufen, uns sozusagen fälschlicherweise, unberechtigterweise auf der Opferseite einzusortieren oder deren Perspektive zu vereinnahmen.
Wir als Deutsche haben eine besondere Position in diesem Diskurs, das hast du eben schon deutlich gemacht. Ihr stellt in eurer Broschüre ja auch Filme aus ganz unterschiedlichen Ländern vor. Bei dem Film Der Pianist war Deutschland als Co-Produzent beteiligt und der Film Der letzte Zug stammt sogar von einem deutschen Regisseur, eben von Josef Filzmeier. Doch können bzw. sollten Deutsche die Shoah eigentlich darstellen?
Ich würde da jetzt keinen Unterschied machen wollen zwischen Regisseurinnen aus Deutschland oder aus anderen Ländern. Die entscheidende Frage ist immer, wie wird es gemacht und mit welcher Intention, mit welcher Wirkung. Und der Film Der letzte Zug von Josef Filzmeier ist da ein durchaus gutes Beispiel, wie es nicht geschehen sollte oder wie es problematisch ist, nämlich in einer Weise, die beim Publikum ein Gefühl der Entlastung oder sogar eine gewisse Beruhigung hinterlässt. Zu Sulzmaier muss man wissen, dass er eine gewisse Spezialisierung hat auf Spielfilme, die in der Nazizeit handeln. Und egal, wer bei ihm die Protagonisten, die Helden sind, sind auf jeden Fall immer Opfer. Was im Fall von Der letzte Zug, was ein Film ist, ja, die letzte Deportationsfahrt aus Berlin in Richtung Auschwitz zum Thema hat. Da ist es sicherlich nicht problematisch, dass es um Opfer geht, das ist selbstverständlich, aber Sulzmaier hat auch einen Film über Stalingrad, mit diesem Titel Stalingrad, gedreht. Da sind die Helden Opfer, dann deutsche Soldaten, und er hat den Film Die Gustloff über den Untergang des Flüchtlingsschiffs Gustloff gemacht. Auch da sind es dann deutsche Vertriebene, die die Opfer sind, und das passt zu dem derzeit vorherrschenden alle waren irgendwie Opfer-Diskurs, der sich in Deutschland durchgesetzt hat, wo kaum noch Unterschiede gemacht werden zwischen Shoah-Opfern und vertriebenen Bombentoten oder deutschen Soldaten. Und dieser Film, Der letzte Zug, endet ganz in diesem Sinne, im Sinne einer Entlastung oder Erleichterung der deutschen, mehrheitsdeutschen Bevölkerung, indem man als letztes sieht ein gerettetes jüdisches Mädchen, betet, blickt in den Himmel, die Kamera schwenkt, man übernimmt als Zuschauer, Zuschauerin diese Perspektive in den Himmel des Mädchens, versetzt sich also sozusagen hinein in dieses Mädchen, wird damit, so wird suggeriert, auch irgendwie zum Opfer, als könne man das nachfühlen. Und dieses Bild des Himmels wird dann übergeblendet in das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Symbol für das heutige geläuterte Deutschland. Und da kann man das Kino dann natürlich sehr entspannt verlassen mit dem Gefühl, das Thema ist vorbei, wir haben gelernt und können uns eigentlich trotz dieser grauenhaften Geschichte gut fühlen.
Bei der Lektüre eurer Filmliste, die ihr ja abarbeitet, ist auffällig, dass es kein Film aus Israel dabei ist. Hat die israelische Filmindustrie sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, oder was waren da die Ursachen für?
Was die israelische Filmproduktion angeht, muss ich leider passen. Damit kennen wir uns nicht aus. Es mag sein, dass es auch da den ein oder anderen Film gegeben hat. Entscheidend für uns aber war, für die Auswahl der Filme, dass wir Filme untersuchen wollten, die hierzulande in den Kinos oder im Fernsehen gezeigt wurden und ein großes Publikum erreicht haben, die also eine Wirkung gehabt haben könnten oder vielleicht auch wahrscheinlich tatsächlich haben, darauf, wie der Nationalsozialismus, wie die Shoah hierzulande von den Menschen gesehen und interpretiert wird. Zu den Filmen, die hier zu den Kassenschlagern, um es mal etwas despektierlich zu sagen, gehört haben, gehörte tatsächlich kein Film aus Israel, sondern aus Europa, aus den USA stammten die Filme.
Kommen wir zu der Broschüre selbst. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, diese Broschüre herauszubringen? Es ist ja nun kein alltägliches Thema, sich mit einem so spezifischen Begriff in der Filmlandschaft auseinanderzusetzen.
Wir sind keine Filmwissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, sondern unser Ansatz war ein politischer, ein geschichtspolitischer. Ich habe es schon angedeutet, es hat sich eine Geschichtsbetrachtung durchgesetzt, in der alle irgendwie Opfer waren und ein Gedenken an die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordeten Menschen völlig gleichberechtigt steht neben der Erinnerung an zum Beispiel die Opfer der alliierten Bombenangriffe. Da ist Dresden ja nun ein bekanntes Beispiel. Und es hat sich ja etwas verändert in der Geschichtsbetrachtung, in der geschichtspolitischen Haltung auch der Bundesregierung seit Rot-Grün. Bei dem ist nicht mehr so dieser Wunsch nach dem Schlussstrich maßgeblich, sondern eher ein Bekennen zu der NS-Vergangenheit, zu den Verbrechen. Aber nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck. Es geht darum, dass Deutschland sich als geläutert präsentiert, um auf diese Weise moralisch untermauert seine Führungsrolle in der Welt beanspruchen zu können. Bekanntes Beispiel, die Rechtfertigung des Kosovo-Kriegs 1999 mit dem Verweis auf Auschwitz und der Begründung, man müsse da sozusagen ein neues Auschwitz verhindern. Das führt dazu, dass die Geschichte nicht mehr wehtut, weil sie sagen, man da seinen Frieden gemacht hat, sich selbst sozusagen verziehen hat, sich selbst mit der Geschichte versöhnt hat, weil sie schmerzt nicht mehr, alle waren Opfer und man fühlt sich moralisch geläutert. Vor diesem Hintergrund fragten wir uns, wie denn, welche Rolle Filme, Spielfilme, von denen es ja nun immer mehr gibt, immer häufiger Filme erscheinen und eben ein großes Publikum erreichen, welche Rolle diese Filme da spielen, ob die solche Entwicklungen unterstützen, inwiefern sie das tun, ob sie dazu passen oder halt andersrum eben auch nicht.
Bei der Lektüre der Broschüre, da ist es auffällig, dass man als Leser oder als Lesende relativ früh über bestimmte Begriffe stolpert. Den einen habe ich schon aufgezeigt, das ist der Begriff Shoah, aber immerhin noch bekannter als den Begriff, den ich dich jetzt gerne fragen würde, und zwar den Begriff Mehrheitsdeutsch. Was hat es damit auf sich?
Wir sprechen nicht von den Deutschen, sondern von der deutschen Mehrheitsgesellschaft oder noch etwas sperriger von den Mehrheitsdeutschen. Damit wollen wir zweierlei zum Ausdruck bringen. Zum einen, historisch gesehen, geht es uns darum, deutlich zu machen, dass im Nationalsozialismus ja auch deutsche Staatsangehörige als Jüdinnen und Juden beispielsweise, aber auch als Menschen mit Behinderungen, als oppositionelle Widerständler, Widerständlerinnen, verfolgt wurden und damit aus der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Wenn wir jetzt, wenn wir von den Tätern und Täterinnen sprechen, pauschal immer nur von den Deutschen sprechen würden, würden wir uns diesem Ausschluss sozusagen im Nachhinein anschließen und diese Menschen nochmal erneut ausgrenzen. Das ist das eine. Das andere ist die Gegenwart. Da ist das Argument eigentlich ähnlich. Nur, dass es da darum geht, dass ja auch heute zwar der Großteil der Gesellschaft nach wie vor aus den Nachkommen der Täter und Täterinnen beziehungsweise auch noch aus Tätern und Täterinnen selbst besteht, aber dass es ja auch eine Menge Menschen gibt mit migrantischem Hintergrund, die ganz andere Familiengeschichten haben und die man da oder die wir da nicht einfach vereinnahmen beziehungsweise unter den Tisch fallen lassen wollen.
Die meisten Menschen, auch hier in Deutschland, sind ja von der amerikanischen Art, Filme zu machen, erzogen worden. Das heißt, drei oder vier Akte da im Aufbau, einen Helden, dieser meist männlich, und ein versöhnendes Happy End. Nun war die Shoah für viele Einzelschicksale aber alles andere als ein Happy End. Wie gehen die von euch vorgestellten Filme mit diesem Widerspruch um?
Ich bin nicht sicher, ob es nun eine amerikanische Art und Weise ist, Filme zu machen. Vielleicht Hollywood, vielleicht aber auch oder wahrscheinlicher sogar einfach ein Gehorchen oder eine Unterordnung unter die Gesetze der Spielfilmproduktion, der Produktion kommerziell erfolgreicher Spielfilme. Die brauchen einfach einige Eigenschaften, um zu funktionieren, um ein Publikum zu erreichen. Und da funktionieren Shoah-Spielfilme nicht anders. Da wird von den Filmemachern, Filmemacherinnen eigentlich kein Unterschied gemacht. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht anders, weil die Filme sonst kein Publikum erreichen würden. Das ist zum einen, dass auch Filme zu diesem Thema, Spielfilme zur Shoah, über die Shoah, in das bewährte Schema gepresst werden, dass es ein Narrativ gibt, ein Erzählschema, vereinfacht gesagt oder abstrakt gesagt. Wir haben eine Hauptfigur, einen Helden, in der Regel männlich, bei den Shoah-Filmen eigentlich fast ausschließlich männlich, der zuerst noch in seiner gewohnten Lebensumgebung gezeigt wird, dann da herausgerissen wird, Abenteuer besteht, auf Herausforderungen gestellt wird und irgendwann am Ende durch vielleicht Hilfe anderer, vielleicht auch durch eigene Leistung, diese Abenteuer übersteht, die Herausforderung übersteht und zum Happy End geführt wird. Das ist jetzt sehr schlicht formuliert, sehr vereinfacht, aber nach so einem Grundprinzip funktionieren ja sehr, sehr viele Filme, Spielfilme, und da sind die meisten Shoah-Filme auch nicht anders. Das mit dem Happy End ist dann natürlich etwas problematischer, weil tatsächlich, du hast es gesagt, natürlich ja die ganz, ganz große Mehrheit der Opfer tatsächlich nicht überlebt haben. Dennoch erzählen fast alle Shoah-Spielfilme Geschichten vom Überleben. Es gibt bis auf den Film Die Grauzone über einen Aufstand des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz, ein Aufstand, bei dem von vornherein klar war, den kann niemand überleben. Bis auf diesen Film, einen sehr drastischen Film, ja auch in vielerlei anderer Hinsicht aus dem Rahmen fällt, bis auf diesen überleben die Hauptfiguren eigentlich nahezu immer. Und wie man das auch aus Actionfilmen kennt, ganz herkömmlichen Actionfilmen kennt, sterben dann halt die Nebenfiguren, die nicht ganz so wichtig sind, aber die Hauptfigur überlebt. Und das ist natürlich eigentlich ein zynisches Prinzip, wenn man bedenkt, Millionen von Menschen sind ermordet worden, sozusagen sich auf diese eine Person oder einige wenige Personen zu konzentrieren, auch als Publikum seine Anteilnahme auf diese wenigen Personen zu konzentrieren und sich am Ende zu freuen, dass die überlebt haben und dass alle anderen nicht überlebt haben, tritt dann halt in den Hintergrund. Das ist eben wie bei jedem herkömmlichen Actionfilm, wo die Nebenfiguren in Anführungsstrichen geopfert werden können. Hauptsache die Helden, die Sympathieträger überleben. Auch ein weiteres klassisches Instrument von Spielfilmen, nämlich Emotionalisierung mit Musik, weinende Geigen zum Beispiel, findet man in sehr vielen dieser Filme. Ganz klassisch und bekannt, natürlich Schindlers Liste. Insgesamt kann man sagen, dass, auch das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, es eine gewisse Austauschbarkeit gibt und die Shoah eben auch in diesen Filmen, so wie sie gemacht sind, kaum ein anderes Thema als jedes andere auch.
Der Film ist ja ein Geschäft, eine Milliardenindustrie, kann man sagen. Viele Filme werden nicht nach Thema gedreht, sondern nach der zu erwartenden Gewinnspanne. Wie gehen denn die Filme, die ihr analysiert habt, mit diesem Spannungsfeld um?
Naja, eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Denn auch diese Filme, ich habe es gesagt, wollen oder sollen Geld einspielen an den Kinokassen. Das steht vollkommen außer Frage, sonst würden sie nicht gedreht, sonst gäbe es auch kein Geld für diese Filme. Sprich, sie sind darauf angewiesen, dass sie funktionieren, dass sie ein Publikum erreichen und folglich müssen sie eine stringente Geschichte erzählen, können sich keine Brüche leisten, können sich keine Experimente leisten, wie eine Reflexion über das eigene Medium oder dergleichen, was meinetwegen Romane oder andere literarische Darstellungen können, sondern sie müssen sein, wie ein Spielfilm eben sein muss, müssen sich den Gesetzen der Spielfilmproduktion unterordnen. Gleichwohl gibt es durchaus auch Filme, bei denen sich gezeigt hat, dass es nicht so einfach ist, gerade bei diesem Thema auch die nötigen Geldgeber zu finden, weil eben die Erwartung, dass man damit Geld einspielen kann, dann doch nicht so groß war. Da kann ich wieder auf das Beispiel Grauzone verweisen. Der Film ist mit relativ niedrigem Budget 2001 gedreht worden, in den USA und in Deutschland erst 4 Jahre später rausgekommen, weil es so lange gedauert hat, bis sich ein Verleih hierzulande gefunden hat, der bereit war, die Synchronisation zu bezahlen.
65 Jahre sind seit der Befreiung der Auschwitz-Häftlinge bereits vergangen und bereits jetzt leben viele KZ-Überlebende nicht mehr, du hast es vorhin auch schon gesagt. In naher Zukunft wird es also keine lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr geben. Wie wird sich denn die Aufarbeitung für die nachwachsenden Generationen gestalten?
Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, über das sich nicht nur wir Gedanken gemacht haben, sondern ja auch Gedenkstätten und alle, die sich irgendwie um die Erinnerung an die NS-Vergangenheit bemühen. Das ist sehr problematisch und es ist deshalb dringend notwendig, sich über neue Zugänge Gedanken zu machen. Wir meinen, dass Filme da durchaus eine gewisse Rolle spielen könnten, allerdings mit größter Vorsicht. Also zum einen ist vollkommen klar, dass Spielfilme grundsätzlich nicht für eine Auseinandersetzung ausreichen und dass sie auch nicht, wenn man sie beispielsweise im Schulunterricht oder auf Bildungsveranstaltungen oder dergleichen zeigt, nicht unkommentiert oder nicht ohne Einbettung gezeigt werden können. Dafür sind sie durchgängig zu verkürzt in ihrer Darstellung und reichen schlicht nicht aus. Aber sie können unserer Meinung nach durchaus taugen, zumindest einige, um überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden in das Thema, auf dem dann aufgebaut werden kann, bei dem dann andere aus Form der Auseinandersetzung folgen können, vom Gedenkstättenbesuch über Dokumentarfilme, auch das ist ja noch ein anderes Thema, wir haben uns ja nur mit Spielfilmen beschäftigt, Bücher, sei es Sachbücher, wissenschaftliche Darstellung, also auch Romane möglicherweise, also ein weites Feld und natürlich die Auseinandersetzung, die Diskussion über Ursachen, über Wirkungen etc.
Auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen beschäftigt sich natürlich mit der Frage, wie man so etwas aufarbeiten kann und die Antwort lautet meistens Guido Knopp und Guido Knopps Dokumentationen prägen eben das öffentlich-rechtliche Fernsehen doch meiner Meinung nach nachhaltig. Ihr seid in eurer Broschüre nur am Rande auf diese Fernsehdokumentationen eingegangen, aber ihr habt natürlich einen Blick darauf oder du hast einen Blick darauf, wie wird denn die Shoah in diesen Produktionen behandelt und bearbeitet?
Es gab von Guido Knopp, nachdem er ja unzählige Folgen seiner Serie Hitlers Helfer, Hitlers was auch immer gedreht und gezeigt hat und damit ein großes Publikum zur besten Sendezeit erreicht hat. Also nach alledem gab es auch eine Dokumentation Knopfscher Machart zum Thema Holocaust, beziehungsweise Holocaust heißt es bei ihm, geschrieben mit K. Die haben wir jetzt nicht im Einzelnen untersucht, beziehungsweise tatsächlich schlicht nicht untersucht, aber ich kann in diesem Kontext auf ein sehr lesenswertes Buch verweisen von einem Herrn namens Michael Elm, Zeugenschaft im Film, eine erinnerungskulturelle Analyse filmischer Erzählungen des Holocaust, ist vor 2 Jahren erschienen. Der hat eben genau diesen Knopfschen Dokumentarfilm Holocaust im Einzelnen wirklich Szene für Szene untersucht. Was man aber generell sagen kann über die Knopfschen Filme ist, dass das mit allergrößter Vorsicht zu genießen ist. Bei ihm treten auch SS-Leute ganz selbstverständlich, ehemalige SS-Leute natürlich, ganz selbstverständlich als Zeitzeugen auf. Mal wird das doch eingeblendet, dass sie bei der SS waren, wenn es zum Thema passt, manchmal aber auch nicht. Und ihre Aussagen stehen dann ganz gleichberechtigt neben den Aussagen und Berichten von Lagerüberlebenden, Shoah-Opfern. Außerdem ist problemlos nachweisbar, dass bei Guido Knopp auch Bilder manipuliert werden, sei es, dass sie mit neuen Tonspuren unterlegt werden, dass nachgedrehte Bilder reingeflochten werden, ohne dass das transparent gemacht wird, etc. Also das ist zwar populär gemacht und erreicht ein großes Publikum, aber es ist höchst bedenklich.
Guido Knopp ist also kein besonders gutes Beispiel für ordentliche Aufarbeitung der Geschichte. Was sind denn gute Beispiele für die Shoah im Film?
Es ist nicht ganz einfach. Also es gibt keinen Spielfilm, den wir rundheraus empfehlen würden und von dem wir sagen würden, das ist jetzt ein gelungenes Beispiel oder eine gelungene kritische Intervention in herrschende geschichtspolitische Sichtweisen, Diskurse. Es gibt Filme, die über weite Strecken sehr gut funktionieren. Der Pianist zum Beispiel, hat es ja auch schon genannt, Geschichte eines jüdisch-polnischen Pianisten, dessen mühsamer Weg zum Überleben gezeigt wird und der auf viele gezielten geschickten Brüchen arbeitet und eben nicht ganz so schlicht zur Identifikation einlädt, wie das andere Filme tun. Der aber dann, also bis kurz vor Ende tatsächlich ein sehr gelungener Film ist, sehr eindrücklicher Film ist, der aber dann am Ende eine seltsame und unnötige Wendung nimmt, indem nämlich das Überleben dieses Pianisten davon abhängt und deswegen gelingt, weil plötzlich die Klischeefigur des guten deutschen Offiziers, Wehrmachtsoffiziers auftaucht, der so gerührt ist von dem Klavierspiel dieses halb verhungerten Pianisten, den er in seinem Versteck aufstöbert, dass er ihm zu essen gibt und der Pianist auf diese Weise überlebt. Sprich, da haben wir wieder den Effekt, dass ein mehrheitsdeutsches Publikum beruhigt sein kann und erleichtert das Kino verlassen kann, weil es der dann doch nicht ganz so schlimm gewesen ist. Wir haben erstens einen Menschen, der überlebt hat, und zum anderen einen guten Deutschen, der zu diesem Überleben beigetragen hat und eben nicht einen Täter. So jedenfalls die Darstellung. Ein Film, den ich persönlich für sehr gelungen halte, vielleicht auch, weil er darauf verzichtet, das Leben und Sterben im Lager zu zeigen, ist Der Zug des Lebens, ist 1998 gedreht. Der Film erzählt die Geschichte eines osteuropäischen Städtels, wo die jüdische Bevölkerung ja merkt, dass die Deutschen kommen und der sogenannte Dorftrottel, der in Wirklichkeit der weiseste Mann ist, in diesem Dorf, die Idee entwickelt, dass man doch jetzt fliehen müsste, und zwar indem man sich sozusagen selbst deportiert. Das Städtel beschafft sich einen Deportationszug, in Anführungsstrichen, und teilt sich selbst ein in Nazis und zu deportierende Juden und machen sich auf die Reise, erleben alle möglichen Abenteuer, ist überwiegend hochkomisch, ohne dabei Tabus zu verletzen. Und man ertappt sich dabei, dass man mitfiebert, dass man denkt, Mensch, ja, hoffentlich schaffen sie es, obwohl man ja genau weiß, das kann eigentlich gar nicht sein, weil wie die Geschichte gelaufen ist, abgelaufen ist, das wissen wir ja. Und im allerletzten Bild, als nun scheinbar die Rettung da ist und dieser Zug die Grenze zur Sowjetunion überfahren hat und die Freiheit scheinbar da ist, sieht man eben diesen Dorftrottel, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt wird in Großaufnahme, und er sagt, es ist die wahre Geschichte unseres Städtels. Und dann fährt die Kamera zurück und er sagt, naja, fast die wahre, und man sieht, dass er in Sträflingskleidung, Häftlingskleidung im KZ hinterm Lagerzaun steht, und plötzlich in einem Bruchteil einer Sekunde ist klar, das ist alles ein Märchen, das ist alles nicht wahr, weil es eben auch nicht wahr sein konnte. Und das rückt in einem Sekundenbruchteil die Verhältnisse noch einmal zurecht und man geht eben nicht entspannt nach Hause.
Ich sprach mit Joachim Tornau über die Shoah im Film, eine Broschüre, die zu beziehen ist im Internet unter www.gedenken-an-die-opfer-des-nationalsozialismus.de. Die Wörter werden mit Bindestrichen untereinander getrennt, und dort kann diese Broschüre für einen ganz geringen Umkostenbeitrag von 2 Euro erworben werden. Ich bedanke mich bei dir, Joachim, und wünsche euch viel Erfolg. Gibt es ein Nachfolgeprojekt? Kann man davon jetzt schon sprechen?
Bisher gibt es das noch nicht. Das war sehr aufwendig, diese Broschüre zu erarbeiten, und wir sind alle noch so gebeutelt, dass es vielleicht Ideen gibt, aber im Moment planen wir noch nichts Konkretes.
Joachim, vielen Dank und Gruß nach Göttingen. Mach's gut.
Vielen Dank. Tschüss.